Wir haben also Geld verschwendet und jetzt sind wir eigentlich pleite, wenn man sich das Buch führt, buchhaltungstechnisch. Wir sind, buchungstechnisch sind wir pleite. Ne? Das Eigenkapital ist negativ.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzexperten im Interview. Ja, turbulente Zeiten im Moment an der Börse, sowohl was Aktien als auch Anleihen angeht. Was die Gründe für die aktuellen Turbulenzen sind, über die weitere Entwicklung, den Ausblick und wo es vor allem attraktive Investmentchancen noch gibt, das frage ich einen Mann, der sich damit bestens auskennt. Ich freue mich, Professor Dr. Thomas Meyer begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer und Leiter des Flossbach von Storch Research Institutes. Hallo, Herr Meyer, schön, dass Sie bei uns sind.
Grüß Gott, Herr Schick.
Da gehen wir gleich in die Vollen. Ich habe schon angesprochen im Eingang, verrückte Börsenwoche, muss man sagen. Am Montag, ja, schwarzer Montag in Japan, in Punkten gerechnet, größerer Verlust als 1987 bei dem Börsencrash. Aber prozentual nicht ganz so deutlich, ich glaube gut 12%, da waren es damals knapp 15%. Auslöser jetzt waren eigentlich offenbar, so sagt man es zumindest im Medienkonsens, die schwächeren US-Arbeitsmarktdaten und auch was die Konsumausgaben in den USA angeht. Jetzt natürlich die Frage, dass ja, eine Rezessionsgefahr in den USA besteht, ist ja jetzt eigentlich nichts Neues, vor allem wenn man jetzt auf die inverse Zinsstrukturkurve schaut. Ist das wirklich der einzige Grund oder spielt da noch mehr rein im Moment?
Nein, also ich glaube, dass der Anlass war eine Abfolge von Ereignissen, die einen verletzlichen Markt getroffen hat. Fangen wir mal an. Am 31. Juli erhöhte die Bank von Japan die Zinsen von 0,1 auf 0,25% und kündigte gleichzeitig an, dass ihr Anleihekaufprogramm reduzieren würde. Eigentlich hätte das niemand überraschend brauchen, aber man hatte, als die das letzte Mal die Zinsen anhoben, da ging es von minus 0,1 auf plus 0,1 und weiterhin Anleihen kaufen, da dachte man, ach ja, die haben einfach nicht so den richtigen Biss. Ne? Too little, too late, sagte man dann, was die machten. Und jetzt auf einmal änderte es. Es kam da doch eine deutlichere positive Zinszahl in den Blick, plus 0,25. Ist unerhört in Japan, jahrzehntelang nicht mehr gesehen. Ein Gouverneur, ein Chef der Bank von Japan, der dann auch noch so ein bisschen, ja, hawkisch sagt man, also so ein bisschen auf weitere Zinsschritte hin, das löste schon mal in Japan so ein bisschen einen Schock aus und führte dann auch dazu, dass der Yen, der vorher schon angestiegen war, noch steiler anstieg. Und das schlug natürlich dann in der Börse in Tokio ein, denn die japanischen Unternehmen haben natürlich von dem schwachen Yen profitiert. Und der wurde stärker und jetzt kriegt er noch einen Schub. Das war der 31. Juli, der Mittwoch. Dann war am Donnerstag, ging es so ein bisschen hin und her. Ne? Und am Freitag kam dann in einen noch verwundbareren Markt, kamen dann Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Da hätte man normalerweise gesagt, was soll's, ne? Das war etwas, und die Beschäftigungszahlen waren etwas unter den Erwartungen. Dann gab es auch noch einen Hurricane, der die vielleicht verzerrt haben könnte. Eigentlich war da nicht wirklich was dran. Aber dann reifte die Erzählung, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, also es ist nicht nur der japanische Carry Trade, der jetzt zu Ende geht. Das heißt also, früher hatten die Anleger sich billig in Yen verschuldet und dann woanders rentierlicher angelegt. Also Wechselkursumrechnung war dann auch mit involviert. Es ist nicht nur der billige Yen Carry Trade, ist weg. Oh Gott, die amerikanische Industrie geht möglicherweise auch noch in eine Rezession. Und das alles am Ferienbeginn. Ne? Das sind dann viele Leute, Entscheider, sind dann irgendwo in den Bergen oder am Meer und sitzen nicht vor ihren Computern. Das heißt, ein bestimmter Teil der weltweiten Aktiva, der Anlagegelder, die sitzen jetzt eigentlich so in der Sommerpause. Ja? Und dann erreichte die Nachricht im Verlauf des Freitags die Urlauber und andere, die nicht so schnell agieren. Manche haben ja noch Komitees, Anlagekomitees und so weiter. Und ich vermute, dass dann die Conference Calls losgingen über das Wochenende. Und dann kamen die am Montag dann rein, die am Freitag noch nicht in Panik waren und tobten sich dann auch in der Panik raus. Und der US-Aktienmarkt eröffnete dann mit einem richtigen Plumps am Montagmorgen. Der nächste Schritt war dann aber im Verlauf des Tages, dass man dann anfing nachzudenken. Ja, ist es denn so grausig? Ja, also, das ist eigentlich nicht so wie beim Platzen der Technologieblase zur Jahrtausendwende. Ja, damals waren das ja vielfach ziemlich unausgegorene Unternehmen mit astronomischen Aktienbewertungen, von denen heute keiner mehr weiß. Ja, die verpufften da. Übrig blieben im Übrigen natürlich die Schwergewichte, die jetzt heute Aktienpreis treiben und jetzt gerne auch für die Wirtschaft enorm von Bedeutung sind, also die Amazons und Co. Also kann man sagen, ja, eigentlich die Technologieblase ist es nicht. Wir hatten eine tolle Technologie-Rallye, klar, ne? Der Nasdaq war im ersten Halbjahr ja noch stärker gestiegen als der S&P 500. Die Technologiewerte hatten ein gewaltiges Gewicht, haben ein gewaltiges Gewicht im S&P 500, aber das sind ja Schwergewichte, das sind ja keine Eintagsfliegen, die bleiben. Ja? Also mit Microsoft werden wir weiterarbeiten, egal wo der Aktienkurs in der näheren Zukunft steht. Kann man also zum Schluss, nee, das ist es wohl nicht. Dann war die Frage, ja, ist es sowas wie die große Finanzkrise 2007, 2008? Ne? Da haben sich die Banken vollgesogen mit Immobilienkrediten aus den USA, die sehr fragwürdig waren, geringe Bonität, als sie nicht mehr zurückzahlen konnten. Die Subprime-Schuldner, ne, dann wankten die Banken, mussten geschützt werden. Diesmal haben die Banken deutlich mehr Eigenkapital. Vielleicht kommt der eine oder andere Hedge Fund oder Private Equity Fund ein bisschen ins Wackeln. Aber dieser Brand erschien nicht besonders wahrscheinlich. Und dann war die Frage, ist denn die US-Wirtschaft tatsächlich so schwach, wie das kurz aussah, als man diese Arbeitsmarktzahlen anschaut, dann schaut man sich andere Indikatoren an, dann kam hilfreicherweise am Montag auch noch der Dienstleistungseinkaufsmanager-Index, der viel besser war als der vom verarbeitenden Gewerbe, der in der Vorwoche kam. Lange Rede, kurzer Sinn, dann hat man sich wieder ein bisschen beruhigt. Also es war, ich würde mal sagen, so eine typische August-Situation. Ein dünner Markt, nicht illiquide, und es kommen ein paar Ereignisse, mit denen man so nicht gerechnet hat, und schon ist die Aufregung voll da. Wenn man dann schaut, ist es jetzt total vorbei? Vermutlich wackelt es jetzt noch ein bisschen hinterher. Ne? Die Leute haben jetzt schon ein bisschen einen Schreck gekriegt. Der Markt ging ja im ersten Halbjahr wie am Lineal gezogen nach oben. Dann kommt dann, na ja, vielleicht halt doch nicht. Also es wird wahrscheinlich noch so ein bisschen ruckeln und zuckeln, bis sich das auspendelt. Aber von der gegenwärtigen Sicht aus würde ich sagen, dass es jetzt einen ausgewachsenen Bärmarkt gibt, wo man mit wirklich deutlichen Aktienpreisrückgängen rechnen müssten. Danach sieht es gegenwärtig nicht aus.
Ja, Herr Mayer, was mich ein bisschen verwundert hat an der ganzen Berichterstattung, dass man eigentlich kein einziges Wort gehört hat als Grund auch, dass Investoren, auch Big Player, ihre Gewinne erstmal vom Tisch genommen haben. Vielleicht auch ein sich verschärfender Konflikt zwischen Iran und Israel. Davon habe ich überhaupt nichts gehört. Sehen Sie das nicht auch ein bisschen als, sag mal, Auslöser für den einen oder anderen Player, da wirklich Gewinne mitzunehmen?
Ja, es gibt ja den alten Börsenspruch,
Politisch Börsen.
politische Börsen haben kurze Beine. Das liegt aber daran, das ist nicht immer so, da muss man aufpassen. Ne? Also wenn was passiert, das globale Auswirkungen hat, zum Beispiel den Ölpreis in stratosphärische Höhen treibt, dann ist das ein richtiges Problem. Ja? Oder nehmen wir mal an, den hoffentlich nicht eintretenden Fall, aber er ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass China Taiwan überfallen würde. Das wäre ein gewaltiger Schlag. Ne? Dann würden die ganzen Handelsströme aufhören für eine Weile. Das würde die Weltwirtschaft gewaltig treffen. Aber so schlimm es ist, ne, für die Region, aber wenn der Iran jetzt Israel angreifen würde, dadurch aber keine jetzt extreme Verknappung im Rohölmarkt entstehen würde. Und ich würde sagen, das ist nicht so wahrscheinlich, weil die Leute wahrscheinlich um den Iran schon einen Bogen gemacht haben und vermutlich hätten dann die anderen, also ich denke an die anderen OPEC-Mitglieder, nicht gerade große Lust jetzt wegen einer solchen Auseinandersetzung wieder ein Ölembargo zu verhängen, wie es in den 70er Jahren der Fall war. Wenn sich das nicht so ausweitet, so schlimm das für die Leute vor Ort ist, wird es für die Börsen kein besonderes Ereignis darstellen. Das war schon bei dem Überfall der Hamas auf Israel so. So schlimm das war, ne, und so mörderisch dieser Überfall war, aber die Börsen haben da einfach mit der Achsel gezuckt.
Heißt, Sie rechnen jetzt nicht da, dass es in den nächsten Wochen wirklich zu einem großen Bärenmarkt kommen kann, zu einem ausgefeilten Crash, sag ich jetzt mal, mit über 50% Verlust, haben wir ja auch schon durchaus mal gesehen, Finanzkrise 2008, auch beim Corona-Crash ging es ja innerhalb kurzer Zeit um fast 50% nach unten. Oder
Ja,
würden
die
Sie das nicht
Corona-Zeit,
abschließen?
das war so ein Flash-Crash, ne? Da wusste man ja nicht, was da weiter passiert. Das war völlig unbekannt. Dieses Virus war noch nicht so richtig von allen verstanden. Natürlich, die Virologen hatten schon eine Vorstellung, aber wie man damit umgeht, was würden die Zentralbanken machen, würde die Wirtschaft zusammenklappen, das waren ja alles Fragen, die führten zu dem Blitzcrash. Und dann kam ja sehr, sehr schnell, kamen ja die politischen Stützungsmaßnahmen und dann drehte sich das um. Also, man muss auch sagen, solche Ereignisse, ne, sind manchmal nicht notwendigerweise richtungsweisend. Da kann man sich dann auch sehr schnell die Finger verbrennen, wenn man am Tiefpunkt verkauft. Also manche dachten dann, als es da runterging, 2020, jetzt aber nichts wie weg. Und dann war der Markt innerhalb kürzester Zeit wieder oben und feierte 2021 eine riesige Rallye. Ja? Also da muss man echt aufpassen. Natürlich weiß man nie, wie es am Markt weitergeht. Aber wenn man das alles ein bisschen, sagen wir mal, sacken lässt und kühler das anschaut, würde ich meinen, dass, was wir jetzt gesehen haben, wohl nicht der Beginn eines längeren Bärenmarktes ist, obwohl sofort Warnhinweis, man kann Börsen nicht prognostizieren, man kann die Lage nur einschätzen und daraus vorsichtige Schlüsse ziehen. Es kann auch anders kommen.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, wie es da weitergeht jetzt in den nächsten Wochen, auch beim Anleihenmarkt. Ich meine, das war ja schon eine gigantische Kursrallye da bei den Langläufern, die die Renditen da deutlich nach unten gebracht haben. Ich glaube, bei den US-Staatsanleihen 10 Jahre waren es 3,6% jetzt im Tief. Jetzt hat sich es wieder ein bisschen in der Gegenbewegung nach oben abgesetzt, haben sich die Renditen wieder ein bisschen von dem Tiefpunkt abgesetzt. Auch bei den Bundesstaatsanleihen, glaube ich, in der Spitze bei, ja, gut 2%, auch wieder so 2,2, 2,3% Gegenbewegung. Das verwundert ja doch schon ein bisschen. Da spielt der Markt doch schon fast, würde ich sagen, Niedrigzinsszenario, oder? Kommt das wieder?
Also, es ist ja so, wenn man rausgeht aus einer solchen Position, und das war ja das Thema an dem Freitag und an dem Montag, Risk Off, ja. Das war das Thema und das zerreißt ihnen dann alles Mögliche. Wie gesagt, da stürzte der japanische Aktienmarkt ab auf, in einer Art und Weise, wie seit 87 nicht mehr gesehen worden ist. Da litt sogar das Gold, weil dann Leute möglicherweise dann auch Goldpositionen liquidieren, weil sie Liquidität brauchen, um möglicherweise Positionen zu schließen, Löcher zu stopfen. Und dann kommt halt die Flucht in die vermeintlich sicheren Anlagen. Ja, das war in dem Fall waren es die Anleihen. Ganz verrückt war ja der japanische Anleihenmarkt, die 10-jährigen JGBs, die ja also wirklich kein langfristiges Investment sind. Ne? Das pendelt ja immer noch um die 1%. Die hatten den größten Renditerückgang, seit viele Leute das überhaupt verfolgen. Also das war echt eine wilde Flucht in vermeintlich sichere Häfen. Hatte, glaube ich, mit seriöser Rezessionsprognose nichts zu tun. Einfach nur rette sich, wer kann. Und jetzt hat sich das alles wieder ein bisschen entspannt und die Anleihenrenditen sind wieder etwas gestiegen. Meines Erachtens sind die Anleihen trotzdem noch kein tolles Investment.
Ja. Inverse Zinsstrukturkurve hat sich auch schon wieder ein bisschen verschärft eigentlich jetzt dann auch in den vergangenen Tagen durch den deutlichen Zinsrutsch, Renditerutsch bei den Langläufern. Die kurzen haben eigentlich ja nicht so viel nach unten gemacht, zumindest in den USA. Wie schaut es da aktuell aus? Glauben Sie, dass da vielleicht doch noch dann ja zum Schlussquartal hin oder nach der US-Wahl dann am 5. November da nochmal wirklich ein Hard Landing es dann gibt in den USA? Also Soft Landing war ja bislang immer so das Szenario, aber dass es da doch nochmal deutlich rappeln kann auch, was die Wirtschaft in den USA angeht?
Also die Zinsstrukturkurve hat ja viele Prognostiker in die Irre geführt. Die ist ja schon sehr lange invers und zwar länger, ohne dass eine Rezession folgt, als in der bisher verzeichneten Geschichte. Es ist immer so, wenn man dachte, man hätte jetzt ein tolles Modell gefunden, mit dem man in die Zukunft schauen kann, dann versagt das im aktuellen Rand. Und so ist es ja mit der Zinsstrukturkurve. Da haben also letztes Jahr haben ja viele Ökonomen die USA in der Rezession gesehen, 2024. Nicht? Und dann waren die ersten zwei Quartale, kann man sagen, die waren völlig okay. Und was wir jetzt für das dritte Quartal haben von diesem Atlanta Fed Nowcast für BIP, ist auch nicht jetzt so, dass man sagen würde, das kippt jetzt. Also, eine Rezession kommt sicher. Irgendwann mal. Aber dass sie jetzt im zweiten Halbjahr kommt, dafür gibt es momentan wirklich keine rauchende Lunte, könnte man sagen, eine Smoking Gun, ne? sieht man eigentlich nicht.
Heiße Luft und nichts sozusagen.
Die Rezessionskugel ist eigentlich nicht abgefeuert oder wenn sie abgefeuert würde, dann sieht man keinen Rauch an der Mündung der Pistole. Also es sieht nicht so aus gegenwärtig, als ob die US-Wirtschaft abschmieren würde. Und das hat ja auch wieder dazu geführt, dass wir an den Finanzmärkten eine gewisse Normalität wieder gesehen haben.
Das heißt, dann könnte auch der Zinsschritt, der erwartete, also ich glaube 85% der Marktteilnehmer, gut 80% erwarten ja da, dass die Fed jetzt erstmals dann im September die Zinsen senken wird. Das ist noch nicht gesetzt für Sie, weil die Renditen, wenn man die anschaut am langen Ende.
Ja, wissen Sie, das glaube ich. Ich denke schon, dass man das macht. Ne? Powell hat ja auch da angedeutet, jetzt wäre es an der Zeit. Und die Zahlen sind für die USA ja gar nicht so schlecht. Ich schaue mir immer so die drei monatlich annualisierte Inflationsrate an. Ich schaue jetzt gerade mal drauf, ne, die steht jetzt als in den USA bei 2,1. Da kann man sich eigentlich nicht groß beklagen. Der Arbeitsmarkt kühlt sich etwas ab, ja, das haben wir jetzt gesehen. Ich glaube nicht, dass er jetzt, dass er umfällt, aber er kühlt sich ab. Also es sind alles jetzt, ist eine Konstellation, in der ein erster Zinsschritt durchaus angemessen ist. Und wenn es jetzt nicht noch irgendwelche unerwarteten Rückschläge geben würde, würde ich schon erwarten, dass Paul und seine Kollegen diese 25 Basispunkte machen. Aber manche überaufgeregt, die haben am Wochenende als der Markt so wackelte und am Montag darauf haben da geschrien, die Fed muss einen Notzinssenkung machen und das nächste Mal müssen es 50 Basispunkte sein. Also das würde ich jetzt eigentlich unter den gegenwärtigen Umständen eher nicht erwarten. Man muss sich sogar fragen, wenn die Fed jetzt 50 Basispunkte machen würde, nachdem man vorher immer davon ausgegangen ist, dass es ein kleiner Zinsschritt wird, dann würde sich der Markt fragen, oh, weiß die Fed doch was, was wir nicht wissen. Jetzt haben wir uns so aufgeregt und dann wieder abgeregt. Jetzt macht die Fed 50 Basispunkte, da steckt doch was im Busch. Also ich würde mal sagen, 25 Basispunkte im September halte ich für das Wahrscheinlichste. Daraufhin hat Paul eigentlich auch die Märkte präpariert.
Ja, und dann auch weitere Zinssenkungen im November, Dezember dann auch gesetzt für Sie?
Ach, das kann ich mir schon vorstellen, wenn die Inflation weiter zurückgeht, wenn die Wirtschaft ihr Soft Landing hinkriegt, dann wird es schon so in diese Richtung gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Fed Funds Rate um 4% ganz vernünftig ist. Die können Sie dann aufteilen in eine 2%iger Realzins, 2% Inflationsziel. Der Realzins entspricht so etwa dem Trendwachstum der US-Wirtschaft. Also man kann das nicht so genau fassen. Ich halte auch diese modellgesteuerten Rechnungen des natürlichen Zinses für nicht sehr zielführend. Da kamen ja, als die Niedrigzinsphase da war, dann kamen welche und wollten damit begründen, dass der natürliche Zins, also der Zins, der sich langfristig einstellt, dass der negativ sei. Also diese Rechnungen, die sind nicht sehr hilfreich. Aber Pi mal Daumen könnte ich mir vorstellen, dass so eine 4%ige Fed Funds Rate für eine US-Wirtschaft, die so auf normale Autobahngeschwindigkeit fährt, also Cruising Speed, sagen die Amerikaner, die haben ja ihre Geschwindigkeitsbegrenzung, da kann man ja nicht drauftreten wie bei uns, ne? Also die Cruise mit Cruising Speed, je nach Start, 60, 65 oder 70 Meilen pro Stunde. Wenn die so läuft, ja, dann ist eine 4% Fed Funds Rate wahrscheinlich gar nicht so falsch.
Ja, und dennoch verwundert es ja doch schon den einen oder anderen, dass da die Fed so einen strikten, straffen geldpolitischen Kurs jetzt da ja doch ziemlich lang eigentlich durchgehalten hat. Wer hätte sich da im Traum vorstellen mögen, sag ich mal, vor 2 Jahren, dass ja die Zinsen in den USA, sag ich mal, gut 2,5% oder rund 2,5% über der Inflationsrate sind. Bekommen da jetzt vielleicht doch die ein oder anderen Unternehmen da schon die ersten Probleme? Ich meine, Bilanzsaison läuft auch schon eigentlich auf Hochtouren in den USA. Wie haben Sie sich da die Zahlen angeschaut? Können Sie da irgendwie erste Warnzeichen erkennen, auch was vielleicht Immobiliensektor angeht?
Also bisher denke ich, kann man, was den Technologiebereich angeht, war das Ergebnis etwas gemischt, kann man sagen. Das ist nicht mehr, dass jetzt alle toll Gewinne machen. Einige haben ein bisschen gelitten, Amazon, aber andere waren wieder ganz gut, Meta. Und wenn man sich die breitere Wirtschaft anschaut, da sind einige doch ganz gut unterwegs. Und wenn Sie sich dann solche Ergebnisse und Kommentare von Uber anschauen, die ja auch eigentlich sehr konsumorientiert sind, das sind ja die Leute, die dann eben die Taxis fahren, da brauchst du ja auch Geld, die sind wiederum sehr, sehr zuversichtlich. Also da sieht es nicht so aus, als ob da jetzt groß was passieren würde. Und was Sie sagen, ist schon interessant. Und das hat ja auch dazu geführt, dass die, meines Erachtens, dass die Zinsstrukturkurve so falsch lag und alle, die da gefolgt sind, falsch lagen. Weil man denkt ja üblicherweise, dass die US-Wirtschaft sehr, sehr stark am Kredittropf hängt. Und da muss also immer, wie bei so einem Patienten, muss immer so das Tröpfchen runter, dopp, 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 dopp. Da
Wie
muss
beim
dann also
Schmerz drauf, den man nachstellen kann,
ja,
ja.
richtig, richtig. Weil die Amerikaner sind ja immer so nach dem Motto: spend now and pay later. Das ist so eigentlich, so stellt man sich die US-Wirtschaft vor. Und da dachte man, naja, jetzt gehen die Zinsen nach oben. Das müsste denen doch eigentlich jetzt so langsam die Luft abdrücken, ne? Was man da erst später bemerkt hat, war, dass in der Corona-Zeit die Zentralbanken in Kooperation mit den Staaten den Leuten die Taschen mit Geld vollgestopft haben. Ne? Man hat also die Zinsen reduziert, die Anleihen gekauft, die Staaten haben das Geld bekommen und haben es per Transfers in die Taschen der Leute gesteckt, die im Lockdown saßen. Die konnten es jetzt nicht ausgeben. Das heißt also, was wir hatten, war da ein ziemlicher Geldüberhang, sagt der Ökonom. Ich war ja früher begeisterter Mickey-Maus-Leser und da kennen vielleicht der eine oder andere noch Dagobert Duck mit seinem Geldspeicher. Da hatte eigentlich jeder so einen kleinen Geldspeicher, wo Geld aufgelaufen war. Ne? Und manche, die vielleicht ein bisschen besser ökonomisch gestellt waren, setzten dieses Geld in Aktien um. Deshalb auch diese Rallye, die wir hatten nach der Pandemie 21, 2021 war ein toller. Andere, die dachten, jetzt komme ich aus dem Lockdown raus und mein Geldspeicher ist ganz gut gefüllt. Jetzt kann ich mir endlich mal das kaufen, was ich schon lange kaufen wollte. Und die Zinsen sind hoch, juckt mich nicht. Na, diesmal zahle ich meine Kartenschuld am Monatsende zurück und basta. Also da hat man sich jetzt auch so über die Wirkungskanäle der Geldpolitik wahrscheinlich nicht die richtigen Vorstellungen gemacht. Der Geldspeicher hat uns über eine ziemlich lange Phase im Vergleich zu den historischen Umständen hohen Zinsen hinweggeholfen. Der ist jetzt so langsam leer. Vermute, dass das Geld jetzt ausgegeben ist, wenn man sich das Verhältnis anschaut von Geldmenge zu Bruttoinlandsprodukt. Jetzt werden die Zinsen ein bisschen beißen und das sieht man ja auch schon darin, dass jetzt erste Anzeichen einer Abkühlung ja da sind. Aber wie gesagt, bisher ist es noch nicht mit Rezession zu verbinden, sondern das ist eher bisher, denke ich, geht immer noch das sogenannte Soft Landing Szenario ist eigentlich immer noch erreichbar.
Ja, Sie hatten beim letzten Mal ist ja auch schon wieder, ja, fast 2 Jahre her unser Interview. Es hätte eigentlich nicht so lange dauern sollen, die Zeit dazwischen. Freue mich, dass es jetzt auf jeden Fall klappt, mit uns wieder mit einer Fortsetzung. Da hatten Sie ein schönes Bild gezeichnet von der Inflation mit den 4 Staffelläufern. Ich meine, gut, wenn wir jetzt sagt, Geldschwemmeninflation, Angebotsinflation, Nachfrageinflation und die strukturelle Inflation, da haben wir die Geldschwemmeninflation eigentlich jetzt nicht mehr so sehr, weil jetzt
Beta.
das Geld eher so ein bisschen abgezogen. Und bei den anderen 3 Staffelläufern, ich meine, Sie haben ja damals auch gesagt, okay, ob die Inflation da wirklich im Schnitt auf nächste 3 Jahre, 4 Jahre Sicht, auf 2% dauerhaft zurückgeht, im Schnitt, muss man ja sagen. Ich meine, wir sind zwar jetzt bei gut 2%, aber es ist ja noch lange nicht der Schnitt jetzt, seit Anfang 2023. Wie schaut es da aus? Könnte das nicht doch nochmal jetzt anziehen mit den anderen Staffelläufern? Wie ist da die aktuelle Lage?
Also ich denke, dass das, was ich damals als strukturelle Inflation bezeichnet habe, ich komme gleich drauf, was ich damit meine, dass das uns weiter beschäftigt. Wie Sie sagten, die Geldmengeninflation ebbt ab, die Rohstoffpreisinflation ebenfalls. Die Rohstoffpreise sind vielleicht nicht wieder ganz da, wo sie 2019 waren, aber sie sind weit unter ihrem Höhepunkt. Also das ebbt ab. Dann haben wir die klassische keynesianische Nachfrageinflation, wie gesagt, da tut sich, das ist auch nicht mehr so überbordend. Und jetzt kommt halt noch diese Strukturveränderung, mit denen wir zu kämpfen haben. Da ist vor allem der demografische Wandel, Arbeitskräfteknappheit. Ne? Das drückt jetzt die Löhne nach oben. Und jetzt kommt es drauf an, ob diese Lohnsteigerungen mit Produktivitätssteigerungen aufgefangen werden können. Das ist in den USA eher der Fall als in Europa. Wenn man sich die USA anschaut, dann schaffen die das wieder, produktiver zu sein, sodass die Lohnstückkosten, also das ist jetzt denn die Löhne, die Lohnsteigerungen bereinigt um die Produktivitätssteigerungen, die nähern sich, die sind noch nicht, aber die nähern sich so langsam der 2%-Marke an. Und das heißt also ein Inflationsumfeld, in dem die Konsumentenpreisinflation in Richtung 2% marschiert, in dem die Lohnstückkostensteigerung Richtung 2% geht, dank der Produktivitätssteigerung ist in den USA absehbar. In Europa sieht es anders aus. Nehmen wir Deutschland. Da ist das Produktivitätswachstum liegt am Boden. Aber die Lohnsteigerungen, die sind gewaltig, weil die Arbeitnehmer jetzt Nachholbedarf haben. Wir haben ja dieses eher an Tarifverträgen orientierte System. In den USA wird es eher auf betrieblicher Ebene gemacht, aber wir haben es jetzt in Regionen und in Industrien. Und jetzt kommt der Nachholbedarf. Ne? Und jetzt liegen die Lohnsteigerungen gegenwärtig weit über den Produktivitätssteigerungen, die nicht da sind. Und jetzt kommen wir zu Lohnstückkostensteigerungen von 6%. Ja, das ist schon gewaltig. Eigentlich sollten die 2% sein, damit dann die Preise, dass die Profitmargen der Unternehmen nicht über Gebühr belastet werden, dass die Preise dann auch um 2% steigen können. Jetzt sagen die Zentralbanker, naja, dann fängt man das auf mit Reduktion der Gewinnmargen. Aber so doll sind unsere Gewinnmargen nicht. Wir sind ja nicht in diesen Hochmargenbereichen unterwegs, in dem die Amerikaner stark sind, Technologie und so weiter. Das heißt, der Inflationsdruck bei uns bleibt relativ hoch. Und wenn ich wieder diese 3-monats-annualisierte Rate nehme für die Konsumentenpreise, dann war das im Euro-Raum, ist die letzte Zahl 3,7. Ja, das ist wieder nach oben gegangen. Es ist schon, würde ich mal sagen, mutig,
Entschuldigung,
dass
waren es nicht 2,7
ich
oder?
schaue mir 3 Monate annualisiert
Ah,
an. Ja,
Entschuldigung, dann nur mal
da
zum besseren
kriegen Sie die
Verständnis nochmal.
Dynamik mit. Ja,
Sorry, da
richtig.
habe ich
Jahr
jetzt
über
nicht
Jahr
ganz verstanden.
richtig, aber wenn Sie das 3-monatlich annualisiert nehmen, dann kommen Sie auf 3,7. Gut, ja, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu berechnen. Was ich jetzt gerade zitiere, ist die sogenannte Kerninflation, die ich mir anschaue. Da lässt man die volatileren Nahrungsmittelpreise und Ölpreise weg. Da war eben, was ich vorher auch schon erwähnte, die USA bei 2,1 und wir sind im Euroraum bei 3,7. Und Hochleiter von einer Rate von 3, die wir schon mal gesehen haben. Das heißt also, die EZB hat da schon ein bisschen einen Vorschuss bezahlt mit ihrer Zinssenkung, was vielleicht auch dem Umstand geschuldet ist, dass die Eurolandwirtschaft deutlich schwächer ist als die USA. Also von daher gesehen ist die EZB momentan eher so auf einer Gratwanderung zwischen schwacher Wirtschaft und hartnäckig hoher Inflation. Und sie muss aufpassen, dass sie nicht so dass es nicht zu einer eingefleischten Stagflation wird, dass wir also schwaches Wachstum und hohe Inflation auf längere Zeit haben.
Ja, da gibt es ja auch schon die Keynesianer, die fordern natürlich, dass die EZB da deutlich die Zinsen senken muss, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, was ja eigentlich nicht ihr Hauptmandat ist. Wie sehen Sie das? Wahrscheinlich eher kritisch, ne?
Also ich denke, dass für die Eurozone im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen die Zinsen nicht das größte Hemmnis für die Wirtschaftsentwicklung darstellen, sondern ich glaube, dass wir enorme Strukturprobleme haben. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass wir einen Arbeitskräftemangel, damit meinte ich jetzt Facharbeitskräftemangel haben. Natürlich fehlen auch Hilfsarbeiter, aber am schmerzlichsten sind halt die Ausgebildeten. Da haben wir einen Mangel. Dann kommt hinzu, dass insbesondere in Deutschland, das sehen wir ja jetzt, in Deutschland hängt ja durch, die Südländer sind dank des Tourismus besser unterwegs, aber ob das so lange gilt, ist auch eine Frage. Aber in Deutschland sehen wir, dass das deutsche Geschäftsmodell enorm unter Druck ist. Das rührt natürlich daher, dass wir in der Vergangenheit aufgrund des Fleißes der Leute, des Know-hows der Unternehmen und der Arbeitnehmer und billige Energie, insbesondere einen großen Sektor den verarbeitenden Gewerbe aufgebaut haben. Deutschland steht ja so eigentlich so ein bisschen stellvertretend für Maschinenbau und Automobilbau. Und hier sehen wir doch jetzt enorme Veränderungen. Die Energiepreise sind zwar nicht mehr so hoch wie nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, aber immer noch recht hoch. Unsere verkorkste Energiewende beschert uns einen der teuersten Elektrizitätspreise unter den Industrieländern. In den USA ist es deutlich niedriger und mit China können wir überhaupt nicht mehr mithalten. Das heißt also, hier wandern Unternehmen ab, was dann auch zu dieser Wachstumsschwäche führt. Dann kommt noch dazu, dass der alte Fleiß, den man so aus Wirtschaftswunderzeiten noch bewundern könnte, den gibt es nicht mehr. Also die Deutschen arbeiten unter den Industrieländern am wenigsten jährlich, mit 1300, etwas über 1300 Stunden. Das ist absoluter Weltrekord. Ne, Weltrekord würde ich mal nicht sagen, aber Rekord unter den Industrieländern am wenigsten. Ne? Wenn Sie das noch jetzt kombinieren mit einem relativ schlappen Anstieg der Produktivität pro Stunde, sinkt Ihnen die Produktivität pro Kopf. Das führt dazu, dass wir in den letzten Jahren Rückgang hatten des realen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. Ja, das haben die Leute noch gar nicht so richtig begriffen, dass wir auf dem absteigenden Ast sind. Das kriegen sie mit Zinssenkungen nicht gebacken. Die Unternehmen investieren nicht, wenn ihnen die Banken einen kleinen Rückgang beim Darlehen verspricht, wenn sie sagen, ich kann hier nicht, die Energiepreise sind zu hoch, dann kommt dann noch dazu. Stichwort Know-how. Das Know-how der Unternehmen zählt ja gar nicht mehr. Der Staat schreibt vor, was zu tun ist. Die hört man ja landauf, landab, überbordende Regulierung, der Staatsapparat kommt nicht zu Potte, der erdrückt der Wirtschaft, der schnürt der Wirtschaft die Luft ab. Ne? Das sind meines Erachtens die Probleme, die uns gerade so be beschäftigen und nicht nur jetzt ein Viertelpünktchen an Zinsen mehr oder weniger.
Ja. Was natürlich auch eine Krux ist, muss man fairerweise sagen, finde ich jetzt mit dem ganzen Handling, ich meine, dass wir in Infrastruktur investieren müssen, da Autobahnen, Schienennetze, Brücken, Fernstraßen, das ist ja wohl Fakt, das weiß auch die Politik, die Regierung. Bloß da gibt es jetzt wieder den Haushaltsstreit, dass man jetzt nicht mal Darlehen vergeben kann wegen verfassungsrechtlicher Bedenken. Brauchst du nicht wirklich mal eine grundlegende Reform, wo sich alle an den Tisch setzen und sagen, okay, für solche großen, wichtigen Themen, auch IT, Bildung, das könnte man ja alles noch weiter, Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau, also das ganze Rentensystem steht ja auch vor heißen
Jahren. Steht auf der Kippe.
Ja, mit den nächsten Jahren, wenn da so viele Millionen Babyboomer kommen. Ja. Sollte man da nicht wirklich mal drüber nachdenken, ob es da nicht auch eine grundlegende Änderung im Grundgesetz braucht?
Ich glaube nicht, dass das Grundgesetz das Problem ist. Das Problem ist die Art und Weise, wie wir Haushaltspolitik machen. Schauen Sie, der Staat folgt immer noch der kameralistischen Buchführung. Das heißt, er führt eine Einnahmen-Ausgabenrechnung. Jedes Unternehmen, das das machen würde, das können vielleicht Freiberufler machen, wie ich jetzt, die Einnahmen, Ausgaben aufstellen und keine Bilanz und keine Gewinn- und Verlustrechnung
machen.
Bisschen
Steuern sparen noch dabei, genau, das kann ein normaler Angestellter auch nicht so.
Na, das funktioniert nicht so gut, der Staat passt
auf. Mit den
Fahrtkosten
aber, zumindest.
Ja, das wären die für die Arbeitnehmer richtig. Aber schauen Sie, was wir wirklich brauchen für so einen doch recht großen Betrieb. Der Staat, der knapst ja uns beinahe die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts. Die sollten endlich mal eine ordentliche Buchführung vorlegen. Damit meine ich die doppelte Buchführung, sogenannt Doppik. Wenn die das machen würden, dann würden sie sehen, was das Anlagevermögen des Staates ist und was die Schulden des Staates sind und was das Eigenkapital des Staates ist. Das ist natürlich mit statistischen Schwierigkeiten verbunden, aber die sind nicht unüberwindbar. Interessanterweise macht der Internationale Währungsfonds für Deutschland und andere eine solche doppelte Buchführung. So, was passiert dort, wenn Sie sich das anschauen? Das Eigenkapital des deutschen Staates steht auf der Aktivseite. Jeder Betriebswirt weiß, was das bedeutet. Der Staat ist überschuldet. Das heißt also, statt jetzt darum zu tricksen und wieder weitere Sondertöpfe zu machen, sollte man tatsächlich mal eine ordentliche Rechnung machen, dann sieht man, und aus der Vergangenheit wird man sehen, dass wir Abschreibungen nicht erneuert haben. Wir haben den Kapitalstock in Grund und Boden gefahren. Man hat die Friedensdividende verzehrt. Da war ja unheimlich viel Geld, wurde ja eingespart nach dem Zerfall der Sowjetunion, dadurch, dass man die Verteidigung runtergefahren hat. Ja. Die Friedensdividende haben wir sozusagen verfrühstückt. Wir haben den Sozialstaat ausgebaut, immer weiter, Stichwort Bürgergeld. Wir haben uns eine enorm kostspielige Energiewende geleistet, die nichts gebracht hat. Wir haben also Geld verschwendet und jetzt sind wir eigentlich pleite, wenn man sich das buchführend, buchhaltungstechnisch, buchungstechnisch sind wir pleite. Das Eigenkapital ist negativ. Jetzt müsste man als ersten Schritt, müsste man wieder sich ehrlich machen und sagen, wir müssen jetzt aufstocken, wir müssen das Eigenkapital wieder aufbauen. Das heißt also, wir müssen hergehen, unsere konsumtiven Ausgaben zurückfahren. Wir können uns das einfach nicht leisten. Ja, wir können uns nicht einen Sozialstaat leisten, bei dem der Bund, allein der Bund, knapp 50% des Haushalts durch das Arbeits- und Sozialministerium draufgeht. Sozialausgaben sind 50% des Haushalts. Es ist überdimensioniert, funktioniert nicht. Wir geben 50 Milliarden Bürgergeld aus, funktioniert nicht. Ja. Wir geben 25% des Bruttoinlandsprodukts laut OECD, der Staat insgesamt, nicht nur der Bund, sondern Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung, für Sozialausgaben aus. Wir geben 5% des Bruttoinlandsprodukts für öffentliche Investitionen aus. Das muss genau andersrum sein eigentlich. Ja? Also wir müssen uns ehrlich machen, wir brauchen eine Bestandsaufnahme, wo wir stehen, und wir müssen einfach den Gürtel enger schnallen. Jetzt sagen die Politiker, dann machen wir Sondertöpfe. Ne? Wir hauen das Steuergeld weiter auf den Kopf mit Konsumausgaben, Sozialausgaben und so weiter. Und dann verschulden wir uns über Sondertöpfe. Wo hört es auf? Ist Bildung etwa keine Investition für die Zukunft? Da haben wir Bundeswehr-Sondervermögen, dann haben wir, was weiß ich, dann brauchen wir noch womöglich noch ein Digitalisierungs-Sondervermögen, ein Bahn-Sondervermögen, ein Autobahnen-Sonder. Erstmal, denke ich, müssen wir uns ehrlich machen und müssen das sagen. Wir haben uns über unsere Verhältnisse gelebt. Wir machen jetzt mal eine ordentliche Staatsbilanz und dann wird man sehen, man muss den Gürtel enger schnallen.
Ja, Stichwort ehrlich machen ist natürlich auch immer so die Krux dann mit der Wiederwahl. Wir hatten da mal
Ja.
den Herrn Dr. Stelter auch im Interview, da gemeint, das große Thema Rentenreform, da traut sich eigentlich durch die Bank keine Partei, auch nicht. Die neuen Parteien trauen sich da nicht ran, weil sie eben ja dann, sag ich mal, eine Wahrheit präsentieren müssten, die einigen da nicht schmecken würde, auch was die Rentner, die zunehmenden Rentner auch als Wähler angeht. Wie soll das Ganze dann wirklich
Ja,
formiert werden?
schauen Sie
Und wie
das.
schaut da Ihre optimale
Ja.
Lösung aus, sag ich mal?
Schauen Sie, mir ist es unverständlich, dass der Politik es gelingt, diese Problematik unter den Teppich zu kehren. Wenn man sieht, die Demografie ist ja nicht so wahnsinnig schwierig, ne? Man kann sich ja, man sieht es ja, wenn 2020, also für etwa 4 Jahren, waren jetzt in gerundeten Zahlen konnten sich 3 Erwerbstätige noch die Unterhaltszahlungen für einen Rentner teilen. 2030 werden es nur noch 2 sein. Und mit Einwanderung kriegen wir es nicht hin. Denn zu uns kommen die falschen Leute.
Die
Ja,
vielleicht dann auch in der Rente
die
dann
dann
wieder in
auch,
ihr Heimatland zurückgehen und nicht das Geld bei uns
ja,
ausgeben.
die
Das ist natürlich
eigentlich
auch
jetzt
wahr.
zunächst mal, wir haben eine gewaltige Einwanderung in den Sozialstaat und eine moderate, viel zu geringe Einwanderung in die produktive Erwerbsbevölkerung. Ja, das heißt, es ist ja gut. Also aus Indien kommen viele Leute, die verdienen mehr als der Durchschnitts Inländer, ja, die sind auch produktiv, das sind dann im IT-Sektor oder so, aber da heißt es dann, die ziehen dann nach 2 Jahren weiter oder so. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir können uns eigentlich diese Rentenversorgung ebenfalls nicht mehr leisten. Wir müssen einfach länger arbeiten. Es führt kein Weg dran vorbei und wir müssen auch da den Gürtel enger schnallen. Das sogenannte Rentenpaket 2 ist erstens mal, glaube ich, schön gerechnet und zweitens mal schiebt es die Last den Jungen zu. Ne? Das sollen die Rentner sollen eine Haltelinie garantiert bekommen und sollen nicht länger arbeiten, also Lebensarbeitszeit wird nicht verlängert und die Jungen sollen das schultern. Und ich glaube, das, was jetzt an Beitragserhöhungen bisher in diesem Paket drin ist, das reicht ja nicht. Wir zwingen ja die jungen Leute praktisch in die Knechtschaft für die Alten.
Ja. Wäre da vielleicht das Schweizer System nicht auch ein gewisses Vorbild für uns? Oder sagt man, nee, das geht nicht, das ist viel zu kleines Land, das kann man jetzt nicht eins zu eins auf Deutschland münzen, dass die Beamten vielleicht auch einen gewissen Teil in die gesetzliche Rente, auch wenn es nicht so viel ist, aber wenn man unseren Beamtenapparat anschaut, wäre das nicht auch eine Lösung da, einen kleinen Teil, die
Ja.
da einzahlen müssen, die gesetzliche Rente?
Also wenn Sie in die gesetzliche Rente einzahlen, dann kriegen Sie auch wieder Ansprüche draus. Und bei den Beamten, die Rentner sind die eine Sache. Ne? Da kommen Sie, wenn Sie immer feste eingezahlt haben, nach 45 Jahren im Schnitt, ich weiß nicht, wo wir genau stehen, vielleicht auf 1.400 € im Monat oder 1.500. Ne? Viele haben nicht so viel eingezahlt, die haben keine 45-jährige Erwerbshistorie, also dass die Durchschnittsrente, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei Männern bei etwa 1200 oder 1250 liegt und bei Frauen unter 1000, das muss man sich mal vorstellen. So, das sind jetzt die Rentner. Jetzt kommen die Beamten. Die durchschnittliche Beamtenpension ist über 3.000 € im Monat. Ich glaube 3.170, wenn ich es recht erinnere. Aber über 3.000 im Monat. Das wird alles aus den Haushalten bezahlt. Ja, der Staat insgesamt, wenn ich das nochmal richtig erinnere, der gibt was für knapp 70 Milliarden für die Beamten aus, also Bund, Länder und Gemeinden, Pension. Und das steigt und steigt und steigt. Das sind gewaltige Summen für üppige Pensionen. Wenn Sie die so reinholen, ja, dann kommt es ja aus der Rentenversicherung, das Ganze. Man muss einfach sagen, so funktioniert es nicht mehr. Insbesondere die Staatsdiener, die haben sich da einen ziemlich schlanken Fuß gemacht, muss ich sagen, und belasten die Haushalte in Zukunft immer mehr.
Welchen Tipp würden Sie da der aktuellen Regierung, vielleicht einen Drei-Punkte-Plan jetzt mit auf den Weg geben?
Oh,
Was
ich
sind
habe
die?
einen Punkteplan. Ich habe eine Agenda 2030 gemacht für die Kollegen von Cicero. Das ist dort nachzulesen, alles im Detail. Aber im Grunde genommen für unser Gespräch würde ich sagen, wir müssen den Wohlfahrtsstaat wieder runterfahren. Wir müssen zurück zu den Prinzipien von Ludwig Erhard. Der sagt, es soll bei uns denjenigen, die aus eigener Kraft ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, denen muss geholfen werden. Darüber hinaus läuft es nicht. Wir können uns es nicht mehr leisten, alle so toll auszustatten über staatliche Transfers. Die Zeit ist vorbei. Bei Erhard gab es das nicht, ne? Da kam man aus dem Krieg raus. Das Wirtschaftswunder wurde dadurch möglich, dass man hart arbeitete, dass man sich zurückhielt, dass man nicht da so hohe Ansprüche hatte an staatliche Leistungen. Man muss natürlich auch sagen, dass damals das Verhältnis Rentner-Erwerbstätige viel, viel günstiger war als jetzt, weil es da noch nicht so diesen Babyboom gab. Ne? Da war die Babypille war noch nicht erfunden, da gab es noch mehr Kinder relativ zu den Alten. Das hat sich alles geändert. Wir müssen einfach hier die Konsequenz ziehen und müssen kleinere Brötchen backen. Da hilft nichts. Also wie gesagt, wer Lust hat, wer sich das anschauen will, auf cicero.de oder im aktuellen Cicero-Heft. Jetzt mache ich Werbung für die Kollegen von Cicero, aber das ist
Kann man
eine
schon mal
gute
machen, auf jeden Fall.
gutes Publikationsorgan, auch außer meinen Beiträgen. Da habe ich das ausgeführt.
Da, wenn es interessiert, der kann ja gerne mal vorbeischauen. Kann natürlich auch das letzte Interview mit Ihnen vor knapp 2 Jahren angucken. Da haben wir ja auch ausgiebig dann über Lösungsvorschläge, auch über den geldpolitischen Lösungsvorschlag diskutiert. Das
Genau,
war auch sehr interessant.
genau.
Hier oben, wenn es interessiert, kann auch nochmal hier reinschauen. Herr Professor Mayer, jetzt haben wir viel über Konjunktur, Zinsen, auch, sage ich mal, Inflation gesprochen. Ich meine, das ist Ihr Steckenpferd, aber auch, Sie kommen natürlich auch aus dem Anlagebereich, waren lange Jahre bei Goldman Sachs und da haben sich viele Zuschauer beim letzten Mal auch gewünscht, auch gern wieder liken, Kanal
Ja.
abonnieren, wenn nicht vergessen natürlich, der Hinweis. Ja, haben sich viele Zuschauer gewünscht, dass wir noch ein bisschen auch über Gold sprechen, über diese inflationsindexierten Anleihen vom letzten Mal,
Ja,
ob die immer noch
ja.
interessant sind und ob der Privatanleger überhaupt solche Anlagemöglichkeiten findet oder ist das nur was für die Großen mit den inflationsindexierten Anleihen? Wenn wir da
Ja.
nochmal anfangen vielleicht.
Bleiben wir mal beim Gold. Gold ist gut gelaufen. Gold ist immer eine Versicherung gegen höhere Inflation, aber auch Krisen des Geldsystems. Ne? Denken Sie an die Hyperinflation oder anderswo in anderen Regionen der Welt, wo die Währung in die Knie geht. Da ist Gold immer so ein Fluchtpunkt. Deshalb denke ich, dass in unseren Zeiten der Anleger gut beraten ist, wenn er einen bestimmten Goldanteil im Portfolio hat. Ich persönlich bin jetzt kein Prepper und würde sagen, ich will mir das jetzt nicht irgendwo im Keller einmauern oder so. Das ist da verdammt illiquide, wenn Sie dann mit diesen Goldbarren kommen und dann gehen Sie irgendwo hin und sagen, ich möchte jetzt dieses Gold physisch verkaufen. Da wundern Sie sich, was für einen niedrigen Geldkurs Sie kriegen, relativ zu dem Kurs, den Sie bezahlt hatten, als sie es einkauften. Also ich bin da ein bisschen, ich bin kein
Ja, gut, es
Prepper.
gibt aber die kleinen Schokoladentafeln, Entschuldigung, wenn ich auch unterbreche, aber so
Ja,
mit diesen
ja.
Eingrabstücken für einen Krisenfall ist das doch, kann man beim Bauern hingehen, kann man sein
Ja,
Milch, sein
wie
Schweinehälfte
gesagt,
oder was weiß ich.
ich bin kein Prepper. Ich rechne jetzt nicht, dass es so weit kommt und deshalb habe ich immer noch ganz gut Vertrauen in die Gold-ETFs, dass die sicher verwahrt sind und dass alles gut funktioniert und wenn die physisch das hinterlegen, ja, dann ist das ja auch nach einer gewissen Haltezeit kapitalgewinnsteuerfrei. Also Gold ist was für diejenigen, die Volatilität nicht scheuen und ein bisschen abenteuerlustig sind. Kann man auch ein bisschen mit Bitcoin was machen. Ich sage, ich habe einen Schuss Gold, aber ein Tröpfchen Bitcoin in meinen eigenen Anlagen.
Gut, da ging es ja auch 30% jetzt nach unten, ne, innerhalb kurzer Zeit. Aber
Ja,
das ist
ja,
natürlich, das ist
ja.
ja normal beim Bitcoin. Es war ja
Das
auch
ist
schon mit
normal. Da dürfen
90%
Sie
Minus, dann wieder Vervielfachung oder
Sie
so.
sich nicht aufregen. Das
Also
gehen
sehen
Sie
Sie
dann
nicht als
immer.
heiße Luft irgendwie, weil man immer sagt, es ist kein Substanzwert dahinter, das ist nichts zum Anfassen, weil Sie nicht, bin ich angewiesen auf Strom, wenn die
Ja.
Krise ist, Stromausfall, kommen nicht ran. Man sieht, dass dann immer Wallets irgendwie abgegriffen werden. Ja,
Also
jeder macht den Geschmack, ne?
man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht auf einen unseriösen Anbieter reinfällt. Man braucht immer diese Schnittstelle, man muss dann reinkommen. Ja? Und wenn dann also jemand Ihnen das das Chiralgeld abnimmt und dann damit sich davon macht und hin keine Bitcoins irgendwo ins Wallet legt, dann haben sie natürlich Pech gehabt. Also es gibt aber auch seriöse Anbieter, so ist es nicht. Ja, Sie sagen nicht zum Anfassen. Ja, in unserer Welt und sind wir so virtuell unterwegs, ja, dass das mit dem Anfassen, wie das vielleicht früher mal der Fall war, bevor wir alle diese elektronischen Medien hatten, da kann man auch mit virtuellen Dingen durchaus umgehen. Schauen Sie, das Chiralgeld, das Sie auf dem Konto haben, das können Sie auch nicht anfassen. Sie können dann sagen, ich tausche das um in Banknoten, ne,
Also Cash kann
Papier.
ich anfassen auf jeden Fall.
Ja, aber das ist ein großer Unterschied, schauen Sie.
Das ist kein
Die
Giralgeld, genau.
Banknote, das ist das Papiergeld, das ist tatsächlich ein Schuldschein, den jetzt die Europäische Zentralbank, genauer gesagt das Eurosystem, an Sie ausstellt. Dann haben Sie ein Papier, das ist zum Anfassen. Das Chiralgeld ist eine elektronische Schuldverschreibung der Bank an Sie. Da müssen Sie glauben, dass die Bank auch tatsächlich dieses Ding mal 1:1 in die Papiernote umtauscht. Das war in der Finanzkrise nicht so sicher. Also wir arbeiten dauernd mit virtuellen Dingen. Das Bitcoin ist, würde ich mal sagen, ich vergleiche das gerne mit Sprachen, ne? Das ist ein Slang oder ein Dialekt. Ja. Manche Leute sprechen noch Bayerisch, ich spreche da zu Hause Schwäbisch. Das stirbt
Oberfränkisch.
Oberfränkisch, ja. Und so, und manche Jungen, die haben einen gewissen Slang, ne, da gibt es dann irgendwelche Worte des Jahres, was weiß ich alles. Und unter den Währungen ist Bitcoin ein Slang. Ist weniger, Dialekt kann man nicht sagen. Dialekte haben eine lange Historie, aber Slangs sind so Dinge, die entstehen, ne? Also die Jungen sprechen. Und wenn ich mit der Bitcoin-Gemeinde mal rede und da ich ja ein Kritiker des Fiat-Kreditgeldsystems bin, komme ich da ab und zu in Kontakt mit denen. Da bin ich doch zur Überzeugung gelangt, es gibt eine genügend große Menge Leute weltweit, die diesen Slang sprechen. Das wird nicht verschwinden. Ja? Und das hat sich, wenn Sie sich das anschauen, von einem Wert von nahe Null im Jahr 2009, als es in die Welt kam, zu 50, 60, 65.000 Dollar, wieder runter auf 40, aber na, wir sprechen
Außer der
Zehntausende von Dollar.
Programmierer, den man ja nicht kennt, Satoshi Nakamoto oder wie der heißt, keine Ahnung,
Ja.
hat da irgendwas programmiert? Kann ja auch sein. Ich meine, man gibt einem ein Geld im System, das ich
Ja,
überhaupt nicht
ja.
durchblickt, wer das entwickelt hat. Das wäre für mich ein Unding, so wie es gelernt habe am Aktienmarkt. Ich schaue mir das Unternehmen an, den Vorstand, der das Unternehmen leitet. Ich meine, das machen sie auch bei
Ja.
von Storch. Sie gehen da zu den Unternehmen hin, sprechen mit den Leuten.
Ja,
Das ist schon fast 50% die halbe Miete. Wenn der Vorstand passt, sage ich
ja.
mal, einen guten Eindruck auch macht.
Ja.
Das habe ich ja alles da nicht. Ich meine, ich investiere
Doch,
im
doch,
Endeffekt in eine
doch.
Blackbox.
Doch,
Also
doch.
das weiß
Nein,
man,
nein,
dass der nicht
stimmt.
irgendwas programmiert hat, dass das ganze System dann irgendwann, wenn 21 Millionen Bitcoin erreicht sind, dass das wie in der
Naja,
Luft.
wenn 21 Millionen Bitcoin erreicht sind, gibt es keine Bitcoins, zusätzlichen Bitcoins mehr. Die bleiben dann da. Und diese Blockchain, die ist ja transparent. Die Programmierer gehen ja rein. Sie können ja, jede Transaktion muss ja validiert werden. Das heißt also, die wird immer wieder validiert und wird immer wieder durchgerechnet. Wo sind wir jetzt? Das heißt, die technischen Einzelheiten sind ja bekannt. Das ist sehr transparent. Sogar Nakamoto, er oder sie oder mehrere, haben ja den ganzen Code veröffentlicht.
Und dass die im Hintergrund irgendwas noch implementieren wollen, was die jetzt nicht, was nicht sichtbar ist für alle anderen Entwickler, das kann nicht sein.
Also viele Dinge, es gibt nichts, was nicht sein kann, aber bisher ist es nicht gelungen, diesen Code zu knacken. Also diesen Bitcoin-Algorithmus, das war ja Anfang, gab es ja so die Überlegung, die Hacker könnten das knacken und dann könnte man Fake-Bitcoins produzieren, nicht? Also wie Falschgeld, wo man Druckerpressen hat und ist bisher nicht gelungen. Natürlich gab es Probleme mit den Schnittstellen und dann gibt es auch ein gewisses, aber es ist alles bekannt, ein gewisses Problem, wenn einer der Miners zu viel Anteil hat, dass es dann, dass der es übernehmen könnte. Aber ist alles transparent, ist alles bekannt. Und bisher tauchte da nichts auf, ja, was unbekannt war. Zumindest soweit ich das beurteilen kann. Insofern hat es schon jetzt mal eine relativ lange Zeit an intensivem Test. Ich meine, natürlich jeder versuchen, sich da rein zu hacken, ne? Also von intensivem Test hat es bestanden. Insofern bin ich da jetzt, ich würde keinem raten, jetzt seine ganze Ersparnis in Bitcoin zu stecken. Manche tun es, ich würde es eher nicht tun, aber so interessant ist es schon. Ich bin aber als altmodischer Mensch, würde ich sagen, wie gesagt, ich wiederhole es
Hängt
nochmal,
auch ein bisschen
ein
am US-Wahlkampf.
Schuss Gold und ein Tröpfchen Bitcoin ist nicht verkehrt.
Das Bitcoin-Thema, meine ich, hängt auch ein bisschen am US-Wahlkampf, wenn jetzt Donald Trump gesagt hat, wenn er hinkommen
Ja.
sollte, was jetzt natürlich die Wahrscheinlichkeit ein bisschen gesunken ist, oder zum Beispiel Pari, was man die Umfragen jetzt hört, aber dass er da auf jeden Fall krass den Kryptosektor fördern würde und vielleicht sogar das Zentralbankgeld irgendwie ersetzen würde dadurch. Also hat er ja
Naja,
schon.
also bei Trump weiß man nicht so recht. Zuerst wollte er es verbieten, jetzt hat er sich anders entschieden. Ist ja nicht sehr verlässlich, aber die Kryptogemeinde meint, dass sie eigentlich einen ganz guten Zugang zu ihm hätte. Ne? Vance hat ja da auch, der kommt ja auch aus dieser Ecke und sein Förderer Peter Thiel, der ja auch da auf diesem Bereich unterwegs ist, auch Elon Musk. Ne? Also die sind alle, denken eigentlich alle, dass der Trump diesen Sektor, ich würde sagen, fördern ist vielleicht das falsche Wort, aber er wird ihm keine Steine in den Weg legen. Und da war halt die vergangene Administration, was heißt schon vergangene, die noch amtierende Administration, insbesondere halt die Aufsichtsleute, ne, die haben das halt schon, sag mal, nicht gerade leicht gemacht. Ne. Das kam ja Zuckerberg, also Meta, mit ihrem Projekt der Libra, eine Stablecoin, ne. Also es ist jetzt kein Bitcoin, aber auch auf Blockchain basiert, Stablecoin, und dem haben sie natürlich das Ding so vermiest, dass sie das Projekt aufgegeben haben. Insofern, von der Regulierungsseite her, ja, da gibt es halt zurzeit halt in der Biden-Administration, aber das ist ja auch schon beim Vorgänger war das so. Nicht bei Trump, bei dem Vorvorgänger war das so, aber vor allem bei Biden. Da gibt es halt Leute in diesen Positionen, die das bisher nicht erleichtert haben. Und da hoffen sich jetzt manche, dass wenn Trump käme, dass er dann für anderes Personal in den Regulierungsbehörden sorgen würde, die dann etwas aufgeschlossener sind. Interessant vielleicht in dem Zusammenhang, die EZB ist da weiter aufgeschlossener, die treibt den digitalen Euro entschlossen voran. Vielleicht auch noch eine kleine Bemerkung in dem Zusammenhang, da hat ja im Auftrag der Kommission der ehemalige italienische Premierminister Enrico Letta schon im Mai einen Bericht zur Kapitalmarktunion fertiggestellt, den sich die neue Kommission unter Frau Le von der Leyen anschauen wird. Da kommt noch Draghi mit einem Report dazu im September über Steigerung der Produktivität. Aber interessant ist, dass in dem Letta-Report der digitale Euro als wesentliches Element zur, wie heißt es so schön, souveränen, also zur Förderung der Souveränität Europas erwähnt wird, oder er möchte den gerne weiterentwickeln, dass wir uns weniger abhängig von amerikanischen Zahlungssystemen machen. Also von daher gesehen denke ich, dass es da zumindest was die Europäische Zentralbank oder das ESZB-System angeht, vielleicht sogar die neue Kommission, gibt es da durchaus Offenheit gegenüber zumindest einer digitalen Zentralbankwährung. Und wenn ich das habe, sollte ich eigentlich bei den anderen auch nicht so fürchterlich überregulierend unterwegs sein.
Ja, wobei die EZB da schon befürchten muss. Also die will bestimmt nicht ihre Hoheit abgeben. Ne? Das ist, sagen wir
Also
mal.
der, ja, aber die wollen natürlich, das fand ich halt schon bemerkenswert. Ich habe es erst kürzlich, habe ich mich mal intensiver mit dem Letta-Report beschäftigt. Es ist immer die Frage, was wird umgesetzt, ne? Aber in dem Report steht drin, dass der digitale Euro ein Bestandteil sein soll, eben für das Upgrading der Souveränität, sodass man nicht so stark abhängig ist von ausländischen Zahlungssystemen. Ich meine, man weiß es ja nie. Wir haben es ja gesehen bei den Iran-Sanktionen. Ne? Wenn die Amerikaner nicht wollen, dass bestimmte Dinge passieren, dann haben sie riesige Schwierigkeiten, weil die meisten Zahlungssysteme kommen irgendwann mal wieder mit dem Dollarraum in Berührung. Und wenn die blockieren, funktioniert es nicht.
Ja. Wem das ganze Thema jetzt doch zu heiß ist, zu spekulativ, ich meine, Sie haben fairerweise ja auch gesagt, wirklich nur ein Tröpfchen soll es dann sein, im Vergleich zu Gold zumindest. Aber sagen wir mal, okay, wir bekommen auch immer Fragen, auch auf der Straße fragen sich die Leute, haben vielleicht ein bisschen was geerbt von der Tante, bis 50.000 Euro, wollen es jetzt sicher über 5 Jahre parken. parken mit Werterhalt möglichst. Also
Ja.
Aktienmarkt schwankt natürlich auch, ob das immer so weitergeht jetzt die nächsten Jahre, das haben wir ja gesagt, Glaskugel hat niemand, aber was würden Sie den Leuten empfehlen, die da vor allem wirklich auf Sicherheit bedacht sind und auch von dem Geld leben müssen für die Rente und
Ja,
sagen, okay, ich will in 5 Jahren nicht, dass das
dass es
möglich ist?
kaputt ist. Also, ich denke, das ist ganz einfach. Sie machen im Kopf, Sie können es auch auf Papier machen, drei Konten auf. Auf das erste Konto kommt das Geld, das ich brauche, meine Miete zu bezahlen, was weiß ich, für den täglichen Bedarf, klar, ne? Dann habe ich ein bisschen was, wo ich sagen muss, naja, das weiß ich nicht ganz so genau, aber ich brauche es immer, immer an der Hand, immer an der Hand. Ne? Das sind dann Geldmarktfonds. Ne? Ich mache halt ein Girokonto und Geldmarktfonds oder manche sagen Tagesgeld. Das kann man sich aussuchen, was gerade besser kommt. Das ist Konto 1. Transaktionskonto. Und dann würde ich sagen, jetzt habe ich so Dinge, wo ich sagen muss, ich sage gerade 5 Jahre, ne, vielleicht muss ich in 3 Jahren ein neues Auto kaufen, wer weiß. Oder in 5 Jahren möchte ich, dass das Geld noch da ist. Da in dieses zweite Konto, das legt man in Anleihenlaufzeitenfonds. Ja, dann macht man einen Fonds mit einjähriger Laufzeit, mit zweijähriger Laufzeit, mit dreijähriger Laufzeit, vier, fünf. Die Amis nennen das schon lange eine Anleihenleiter. Das heißt also, diese Fonds zahlen dann immer aus. Da kriegen sie das in aller Wahrscheinlichkeit, wenn dann nicht der Kreditnehmer pleite geht. Das heißt also, wenn die Fonds gute Bonität kaufen, kriegen sie das immer zum Nominalwert zurück, nicht 100. Weil die kaufen die um 100, dann schwankt das Ding hin und her. Und bei der Rückzahlung, wenn der Schuldner nicht pleite ist, wovon man eigentlich nicht ausgehen sollte, finden die das gut, kommt 100 zurück. Und so kann man sicherstellen, dass man nach jedem Jahr immer den Einsatz wieder kriegt. Und wenn sie das nicht brauchen, dann sticken sie an, eine weitere Sprosse. Und so hat man dann eigentlich immer den Zins und ist von den Schwankungen des Anleihemarktes, die Preise schwanken ja auch, unabhängig. Das ist nicht trivial. 2022 haben wir gesehen, dass der Anleihemarkt in die Grütze gehen kann und da gab es Preisrückgänge, die erinnerten schon an Aktien. Ja.
Absolut, da
Also
war ich
mit
sogar
dieser
energiert.
Laufzeitenfonds, mit dieser Anleiheleiter kann man durch. Und das Geld, das ich jetzt gar nicht weiter verplane, weil ich sagen kann, das lege ich mal beiseite, das lasse ich wachsen, das lege ich in erster Linie in Aktien, dann kommt der Schuss Gold, dann kommt das Tröpfchen Bitcoin.
Ja, diese Leiterstrategie, Entschuldigung, mein Ton war gerade aus, aber es kann man ja auch zum Beispiel wie beim Festgeld, diese Treppenstrategie, dass man halt unterschiedliche Laufzeiten, immer wenn eine
Richtig,
Tranche frei hat,
genau.
immer in die nächste.
Ja,
Also.
das ist so diese Sache, die gibt es bei, also die kenne ich aus amerikanischen Umständen schon lange, lange gab es das, dass man sagte, hier baut das, dann habt ihr keine Probleme mit den Anleihepreisschwankungen, kaufe ich einen Anleihefonds, ne, dann hält der meistens eine mittlere Duration, je nachdem, wie der Fonds gestrickt ist, 2 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre, und dann schwankt das halt auch. Ne? Und dann, wenn ich dann das Geld brauche und der Anleihemarkt hat gerade ein Problem wie 2022, bupp, dann sackt der Fondspreis ab und ich muss mit Verlust verkaufen. Wenn ich das so kombiniere, wie ich gerade sagte, mit drei Konten, dann habe ich das Anleihekonto, da kann ich sagen, gut, also ich habe das Transaktionskonto und in einem Jahr kommen dann die Anleihen raus und es kann mir egal sein, wo der Anleihemarkt da preislich steht. Ich kriege meine 100.
Dann vielen Dank, Herr Professor Dr. Meyer, für den Moment. War sehr
Bitte
interessant, dürfte auf
schön.
jeden Fall für jeden was dabei gewesen sein. Da kann sich, glaube ich, diesmal keiner beschweren. Auch eine gute Stunde haben wir ganz gut hinbekommen, glaube ich auch. Mir kam es auf jeden Fall nicht so lang vor.
Ja, man kommt dann schon manchmal vom Hundertsten ins Tausendste, Herr
Ja,
Schildkasse.
wir
Ich
hatten ja
hoffe.
beim letzten Mal gemeint, dass wir vielleicht auch nochmal auf Währungen speziell schauen. Können wir ja vielleicht nochmal wirklich dann nicht mehr, dass wir nicht so lange warten wie beim
Ja,
letzten Mal,
nein.
aber dass wir da vielleicht auch nochmal auf bestimmte Währungen, Schwellenländer eben schauen. Das wäre auch das Thema für mich gewesen, was interessant wäre. Auch was den Nebenwertebereich angeht. Ihr Buch haben wir jetzt auch noch nicht besprochen, Russlands Werk und Deutschlands Beitrag. Wenn es interessiert, Link packe ich unten mit rein auf jeden Fall. Alles für
Prima.
uns ohne Werbung. Und das muss man auf jeden Fall mal erwähnen. Und ich finde es toll, dass Sie sich hier so lange Zeit für uns genommen haben. Würde mich freuen, wenn wir dann eben in ein paar Wochen nochmal nachlegen könnten.
Gerne, Herr Schick.
Vielen Dank, machen Sie es gut.
Auf Wiederhören.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Dann gebt uns gerne einen Like, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Habt ihr Fragen an Professor Dr. Thomas Meyer für die nächste Sendung mit ihm, voraussichtlich ein paar Wochen, dann zum Thema Schwellenländer, Investments, Währungsanleihen, auch nochmal auf die deutsche Wirtschaft geschaut und auf Nebenwerte in Deutschland, die auch deutlich unter die Räder gekommen sind in den vergangenen Jahren. Gibt es da Nachholpotenzial? Schreibt uns gern eure Fragen direkt unten in die Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion@bialo.de. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt und werden dann auch wieder so zwei, drei Fragen von euch mit in die nächste Sendung nehmen mit ihm. Hier noch ein Hinweis auch in eigener Sache. Ein cooles Video gibt es auch mit Dr. Andreas Beck zum Thema Anleiheninvestments. Passend zum Thema hier jetzt im Anschluss eben auch die Zinsinvestments vertieft. Wie stellt man sich bei Anleihen am besten auf? Was müssen Laien beachten? Schaut einfach mal rein, auch für Fortgeschrittene interessant. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch hier wieder dabei seid, nächste Woche bei Finanzexperten im Interview, dann auch mit einem Special Guest. Mir wird noch nicht verraten. Reinschauen, dranbleiben, nichts verpassen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.